Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 9. Januar von Pastor Axel Stüter. Die Predigt dauert etwa 32 Minuten.
Auch von mir einmal einen guten Morgen euch allen hier vor Ort, auch allen, die im Moment oder später das per Video sich anschauen oder sich anhören. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Wir starten heute so richtig in das neue Jahr und dann gibt es auch die neue Jahreslosung und natürlich dann auch ein neues Bild zur Jahreslosung. Wir haben wieder eine Grafik ausgewählt, ihr seht sie auch dort an der Seite. Sie ist wieder von Eberhard Mühlern, nicht Mühlern, Münch, das war ganz früher, hier ist das lange her. Ihr könnt euch die auch in der Nähe mal anschauen, wenn ihr sie mal durchgebt, für jeden ein Lesezeichen. Könnt auch gerne zwei nehmen oder drei, wir haben genug davon. Wenn ihr noch jemanden auch etwas Gutes tun wollt, könnt ihr euch das gerne anschauen. Während das so durch die Reihen geht, schaut euch die Grafik in Ruhe an. Was euch so auffällt. Ich habe keine Interpretation davon irgendwo gelesen, also auch von dem Künstler weiß ich nicht, was er sich dabei gedacht hat. Wir müssen also schließen aus dem, was wir sehen. Und ich will uns so ein paar kleine Hinweise geben, was mir zumindest aufgefallen ist. Vielleicht fällt dir ja noch ganz andere Dinge auf. Ihr seht, dass die Hintergrundfarbe unten grün, oben blau ist. Also offensichtlich soll das in dieser Welt und Zeit stattfinden, was dort passiert. Es ist also kein himmlisches Jerusalem oder so, was wir da sehen, sondern es soll hier sein, in dieser Welt und Zeit. In der Mitte ist eindeutig Christus zu sehen, angedeutet, der da mit offenen Armen steht und alle empfängt. Auch das Kreuz, was dahinterlegt ist, hat in ihm so ein Zentrum. Da ist es auch besonders hell leuchtend. Christus als die Mitte von diesem Vers. Er ist der, der alle empfängt. Es gibt auch einen Weg in der Mitte auf ihn zu und dahinter, vielleicht geht es auch noch ein bisschen weiter, aber das kann man schließen, wie man will. Es gibt hier so zwei Bewegungen in diesem Bild. Es ist ein sehr dynamisches Bild, auch wenn Jesus dort steht und empfängt. Aber wir merken, da ist viel, ganz viel Bewegung. Ich will uns das mal versuchen deutlich zu machen. Auf der einen Seite ist es natürlich eine Bewegung hin auf Jesus, ohne Frage. Alle laufen da so auf ihn zu, die Strahlen, Lichtstrahlen gehen auf ihn zu. Das ist die eine Dynamik, die eine Bewegung, die in diesem Bild drin ist. Aber es ist zugleich auch eine Bewegung aus dem Bild wieder heraus. Es kommt uns auch etwas entgegen, diese orangen Striche, die der Künstler da mit seinem Pinsel noch angetupft hat, die geben dem Ganzen so eine Dynamik, als wenn auch von dort etwas weg, ja, geschleudert wird und uns entgegenkommt. Und dieser breite orange Strich, dieser Pinselstrich im Kreis, vielleicht der Segen Jesu, den jeden erreicht, die da so stehen, der reicht weiter, der kommt bei uns an. Es ist also eine Bewegung hin zu Jesus und wieder gleich von ihm weg. Das werden wir uns nachher auch nochmal bewusst machen. Hinein zu ihm und auch wieder heraus. Und natürlich sind da, ich gehe nochmal einen zurück, sind da jede Menge Menschen, die da auf ihn zukommen. Und wenn man die sich etwas genauer anschaut, hat der Maler, der Künstler versucht, recht unterschiedliche Leute da zu malen. Manche sehen aus wie vielleicht wie Männer, manche wie Frauen, Kinder sind dabei, Mädchen, Jungs, jemand kniet da rechts oder da ist auch eine Rollstuhlfahrerin oder ein Rollstuhlfahrer zu sehen. Also sehr unterschiedliche Leute, alt und jung, manche auch mit Stock, also etwas älter, die sind da auf dem Weg hin zu Jesus. Manche sind ganz weit weg, kaum noch zu sehen, sind schon da noch auf dem Weg und andere sind schon ganz dicht dran, manche schon ganz hineingenommen in dieses orange Licht, in diesen Segen. So hat der Künstler versucht, diesen Bibelvers, diesen Jahresvers umzusetzen, das, was ihm dabei wichtig geworden ist, zu malen. Ich kann nur empfehlen, mal seine Homepage aufzusuchen. Ich wollte uns den Link noch dazu schreiben. Es ist wunderbar, was der Künstler so an Farbe in Kirchen hineinbringen kann. Da kriege ich immer Beklemmung, wenn ich das sehe und das vergleiche mit dem, was wir hier so sehen. Also er hatte eine große Gabe, wirklich viel Licht in Räume hineinzubringen und viel Farbe. Das ist sehr schön. Es ist der Bibelvers aus Johannes 6, der Jahresvers, die Jahreslosung. Sie ist wie immer aus einem Zusammenhang genommen, der größere Zusammenhang im Johannesevangelium. Es ist vorher die Speisung der 5000 und dann ist die sogenannte Brotrede, wo Jesus also sagt, ich bin das Brot des Lebens. Also versucht das, was dort in zeichenhaft geschehen ist, mit der Vermehrung des Brotes auf sich zu beziehen. Und dann kommt unser Teil und da will ich einen Vers vorher anfangen und dann bis Vers 40. Also Johannes 6, 36 bis 40, diese Verse wollen wir uns heute etwas genauer ansehen. Das Drumherum macht deutlich, dass Jesus zu den sogenannten Juden spricht, zu den Juden. Aber ich habe es euch ja schon gesagt, sagt Jesus, obwohl ihr, und damit sind dann die Juden gemeint, obwohl ihr meine Taten gesehen habt, schenkt ihr mir keinen Glauben. Alle, die mein Vater mir anvertraut, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn dazu bin ich vom Himmel herabgekommen, nicht um zu tun, was ich selbst will, sondern was der will, der mich beauftragt hat. Und das ist der Wille dessen, der mich beauftragt hat. Ich soll keinen von denen verlieren, die er mir anvertraut hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag vom Tod erwecken. Denn das ist der Wille meines Vaters. Alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten. Am letzten Tag werde ich sie vom Tod erwecken. Das ist also der unmittelbare Zusammenhang von unserer Jahreslosung. Er spricht hier zu den Juden. Das ist eine Formulierung, die es nur im Johannesevangelium gibt. Etwas eigenartig. Manches Mal, wenn man es sogar liest und es ist so sehr konfrontativ, wenn das in einem Blog eines Rechtsradikalen stehen würde, dann würde man das antisemitisch nennen, was dort genannt ist. Die Juden sind dann so ganz böse und schlimm. Es ist etwas eigenartig im Johannesevangelium. In den anderen Evangelien, die man die synoptischen nennt, also Matthäus, Markus und Lukas, da wird das differenziert. Da wird gesprochen von den Pharisäern, den Sadduzäern, den Priestern, Hohem Rat oder was auch immer. Hier bei Johannes ist es immer so ein Oberbegriff und er meint die geistliche Führungselite. Also Jesus in Auseinandersetzung mit den geistlichen Führern seiner Zeit. Und das wird dann mit den Juden genannt. Es gilt also nicht gegen das Judentum an sich, dann würde Jesus ja auch gegen sich selbst an vielen Stellen gesprochen haben. Es ist ja also eine Spezialität, die wir hier im Johannesevangelium finden. Und es geht immer wieder um Auseinandersetzung, so auch hier. Jesus macht deutlich, ihr habt mich kennengelernt, was ich so sage und tue, aber ihr kommt nicht zum Glauben. Es ist immer eine Auseinandersetzung, die dort stattfindet. Und das Johannesevangelium, davon geht man jedenfalls aus, ist das Evangelium, was als letztes geschrieben wurde von den Vieren, die wir haben. Und es spiegelt natürlich auch die Zeit, in der sich die Gemeinde damals schon befunden hat. Eine Auseinandersetzung mit den Juden, weil sich die christliche Gemeinde immer mehr vom Ursprung in diesem Sinne, vom Judentum entfernt hat. Es immer mehr Auseinandersetzungen gegeben hat. Und die sind hier, die spiegeln sich hier auch wieder. Die Art und Weise, wie das wiedergegeben ist. Und es geht um eine konkrete Auseinandersetzung. Wer darf eigentlich dazugehören? Wer darf eigentlich dazugehören? Zum Glauben, wer wird gerettet, wer geht verloren, wer darf zur Gemeinde gehören? Gibt es da bestimmte Bedingungen? Das ist so die Frage, die hier so mitschwingt. Das ist die Frage, um die es auch in diesem Text geht. Und die erste Antwort, die Jesus uns hier gibt, wer darf dazugehören? Was auch immer, wir gucken uns gleich an, wozu genau, ist ganz einfach, wenn wir das uns diesen Versen anschauen, da steht mehrfach das Wort alle. Oder es soll keiner verloren gehen. Und alle heißt meistens alle. Also es ist sehr weit gefasst. Jesus nennt hier fast keine Bedingungen von denen, die dazugehören. Alle sollen zu ihm kommen. Alle sind bei ihm willkommen. Alle, die der Vater ihm anvertraut hat, gehören dazu. Also die erste Antwort, gerade in der Auseinandersetzung mit manchen, die hohe Schranken aufbauen wollen, zu denen, die dazugehören dürfen oder nicht, alle dürfen dazugehören. Und Wozu sollen sie denn jetzt hier eigentlich gehören? Das müssen wir uns auch nochmal deutlich machen. Worüber redet Jesus hier eigentlich? Was ist der Sinn oder das Ziel von seinem Wort? Und das ist etwas auffällig. Da wäre ich jedenfalls vorher nicht so drauf gekommen, bevor ich mir diesen Text genauer angesehen hätte. Es geht um das ewige Leben und zwar hier in diesem Fall um das Leben nach dem Tod. Wenn Jesus wiedergekommen ist, der Tag des Herrn gekommen ist, alle sollen vom Tod auferweckt werden durch Jesus. Das scheint sehr wichtig zu sein, denn das sagt er gleich zweimal. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag vom Tod erwecken. Und dann kommt es direkt im nächsten Vers nochmal, am letzten Tag werde ich sie vom Tod erwecken, nämlich die das ewige Leben erhalten und keiner soll verloren gehen. Das ist so die Perspektive, die in diesen Versen auftaucht. Es ist eine Perspektive, die wir nicht so gut drauf haben, mit der wir nicht mehr so sehr leben. An dieser Stelle habe ich darüber nachgedacht, wie geht uns das eigentlich? So die letzten zwei Jahre wurden wir ja überraschenderweise in unserer Gesellschaft, in unserer westlich abgesicherten Gesellschaft mit dem Tod konfrontiert. In einer Art und Weise, wie wir das seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt haben. Also dass man stirbt, das weiß man. Dass man mit 80, 90 sich darauf einrichten kann, das wissen wir auch. Und dass man vorher mal durch Krebs sterben kann, wissen wir auch. Aber dass das so willkürlich Menschen betreffen kann im besten Lebensalter, die vorher nichts hatten und plötzlich in kürzester Zeit sind sie weg. Das ist etwas, was wir erst neu lernen mussten. Und ich habe mir überlegt, was haben wir als Menschen, die mit Jesus leben, die ihm nachfolgen als Christen, was haben wir dazu zu sagen? Wir haben natürlich dazu zu sagen, lasst euch impfen und all diese Dinge. Wir können auch dankbar sein dafür, dass Gott ein Wunder gegeben hat, dass in so kurzer Zeit so wirksame Impfstoffe entwickelt werden konnten. Also das sollte man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das ist ein echtes Wunder, dass wir also schon entspannter damit umgehen können. Wer geboostert ist, ist relativ auf der sicheren Seite. Das sind Dinge, wofür wir dankbar sein können. Aber ist das alles, was wir dazu zu sagen haben? Zu ermutigen, vorsichtig zu sein, Abstand zu halten, all das, was wir ja tun seitdem und was uns ja auch sehr geholfen hat. Wir haben auch etwas dazu zu sagen, was darüber hinausgeht. Jesus sagt hier, er ist dazu da, dass alle auferweckt werden, wenn er wiederkommt. Wir haben auch etwas dazu zu sagen, wie es weitergeht, dass eben dieses Leben nicht alles ist, was wir krampfhaft mit allen Mitteln festhalten müssen, weil dann nichts mehr ist. Sondern Jesus macht hier deutlich, nicht nur hier, an vielen anderen Stellen auch, dass es danach weitergeht. Dass er dazu gekommen ist, Menschen vom Tod zu erwecken, an dem Tag, an dem er wiederkommt. Und dass das eine Perspektive ist, die auch für uns gilt, die über dieses Leben hinausgeht. Das macht uns nicht leichtsinnig und alles muss ich jetzt nicht besonders betonen, wie wir damit umgehen, aber es ist auch eine Wirklichkeit. Es ist auch ein Wort, was wir dazu zu sagen haben, wenn so eine Lebensbedrohung in unsere Gesellschaft kommt. Vielleicht ein Wort, was von den Kirchen vielleicht etwas wenig gesagt wurde, weil man immer Angst hat, so aufs Jenseits zu vertrösten und das Diesseits nicht ernst zu nehmen. Aber es ist auch eine Wirklichkeit, die dazugehört. Aber wer alle jetzt, so, das müssen wir jetzt natürlich auch nochmal klären, so alle hört sich ja sehr universal an. Hier wird deutlich gesagt, dass es doch schon eine gewisse Bedingung gibt oder eine Einschränkung gibt. Alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten, Vers 40. Also dieses Alle ist nicht so ein Pauschal-Alles, jeder egal wie, was, wo, sondern hier wird es unmittelbar mit dem Glauben an Jesus Christus in Verbindung gesetzt. Die, die Jesus Christus sehen, also erkannt haben, ihn wahrgenommen haben in ihrem Leben und an ihn glauben, sich ihm anvertraut haben, die sind das, die das ewige Leben bekommen, die dann am Tag des Herrn auferweckt werden. Ich habe vor einigen Wochen, ich habe jetzt nicht nochmal nachgesehen, eine Predigt zum Thema Allversöhnung gehalten. Wer das also nochmal genauer, dieses All und Alle und so beschauen will, der kann sich das dann nochmal in Ruhe anhören. Ich will das jetzt hier gar nicht betonen und gar nicht so sehr vertiefen. Aber hier ist ein Wort, was deutlich macht, es geht um den Glauben an Jesus Christus. Das ist hier der Schlüssel, um den es geht. Aber wer kommt zum Glauben? Wie kommt man zum Glauben? Ist auch spannend. Wie geht das denn eigentlich, dass man zu diesem Alle gehört? Und hier sehen wir etwas, was uns manchmal ein bisschen verwundert. Es ist alleine Gottes Handeln, was uns hier entgegenstrahlt. Also hier wird überhaupt nicht davon geredet, dass die Menschen das und das und das alles machen müssen, sondern es ist alleine von Gottes Handeln die Rede. Also Gott vertraut die Menschen Jesus an. Das gehört ja zu unserem Vers unmittelbar vorher dazu. Gott vertraut Jesus sozusagen die Menschen an und er nimmt sie an, damit sie dann am Ende der Zeit auferweckt werden. Und Gott hat Jesus beauftragt. Es ist Gottes Wille, der hier eine Rolle spielt. Das ist der Wille meines Vaters. Gottes Handeln steht hier an allererster Stelle oder grundlegend zu allem, was hier passiert. Ich weiß nicht, ob du die Bibellese verfolgst, die ökumenische Bibellese. Im Moment ist da das Johannesevangelium dran, sehr spannend zu lesen. Und gestern war die Nikodemus-Geschichte, wo es also um die von oben neu geboren werden geht, wo Jesus da mit diesem Pharisäer im Gespräch ist, Johannes 3. Und da wird etwas genau zu diesem Punkt sehr spannend gesagt. Es geht also darum, von oben her neu geboren zu werden, Christ zu werden, Nachfolger, Nachfolgerin Jesu zu werden. Und dann bringt Jesus ein Bild in Vers 8. Auch der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Also das ist seine Antwort darauf, wie wird man denn neugeboren? Wie passiert das? Und dann sagt Jesus, ja, guck dir doch mal den Wind an. Den kann man nicht angucken. Man kann nur vom Wind sehen, was er tut. Also wenn die Tür schlägt oder wenn die Blätter durch die Gegend fliegen oder sonst was, das kann man sehen, die Auswirkung kann man sehen. Aber meine Windböe kann ich nicht sehen, da kommt sie an, wenn sie nichts bewegt. Den Wind kann man nicht sehen, man sieht nur die Auswirkung. Und Jesus sagt, genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird, der also neu geboren wird. Man kann nicht sagen, wie das passiert. Man kann nicht sagen, das und das und das und das ist alles und dann ist das passiert. Das ist bei jedem Einzelnen ganz unterschiedlich. Man kann nur die Auswirkungen sehen. Man kann mitkriegen, ob ein Mensch dadurch sich verändert, vielleicht neu Frieden bekommt, Zuversicht, neu Hoffnung bekommt, Befreiung von Schuld erfährt. All die Auswirkungen kann man erleben und mitbekommen bei sich selber und vielleicht auch bei anderen. Aber wie das passiert, wann das soweit war, das ist wie beim Wind. Keiner weiß es, so wirkt der Geist unter uns Menschen. Wenn wir jetzt so eine Umfrage machen würden hier unter uns und bei denen, die mit Jesus leben und jeder sollte erzählen, wie ist das eigentlich passiert, dass ich irgendwann festgestellt habe, hey, ich bin jetzt wohl wiedergeboren. Hey, ich gehöre jetzt wohl zu Jesus. Wir werden schnell durchgezählt, weiß nicht, wie viel wir hier sind, 25, 30 verschiedene Geschichten hören. Sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Und es wird uns schwerfallen zu sagen, so geht das mit dem Gläubigwerden. Offensichtlich ist der Geist da sehr, sehr, sehr kreativ, wie er Menschen aufschließt dafür, dass sie das erfahren in ihrem Leben, dass sie das wahrnehmen und dazu Ja sagen. Also, es geht darum, Jesus will die Menschen annehmen, die ihm der Vater anvertraut hat. Gottes Handeln. Wir schauen uns jetzt nochmal diesen Vers unmittelbarer an, Johannes 6, 37, also der Vater vertraut Jesus die Menschen an und Jesus nimmt die, die ihm anvertraut werden, die nimmt dann auch an. Es geht also um diese Auseinandersetzung, wer darf dazugehören? Wer darf gerettet sein? Wer darf, jetzt mal weiter für uns als Gemeinde gesagt, wer darf dazugehören? Wer gehört zur Gemeinde? Das Wort, was hier so mir jedenfalls als erstes so ins Auge springt, weil es so ein hartes Wort ist, ist abweisen. Abweisen, ich weiß nicht, was alles bei dir klingelt, wenn du dieses Wort isoliert siehst. Abweisen, abgewiesen werden. Vielleicht kommen da ganz ungute Erinnerungen in jemanden hoch. Ganz persönliche Erfahrungen davon, dass man mal abgewiesen wurde oder dass jemand mich abgelehnt hat. Oder andersrum gesagt, dass ich eben nicht angenommen wurde, so wie ich bin, in einer Gruppe, in einer Situation. Oder dass ich nicht beachtet werde. Wenn wir jetzt Entwicklungspsychologen befragen würden, Pädagogen oder so, die könnten da viel zu sagen, dass das irgendwie zur Entwicklung jedes Menschen dazugehört. Irgendwann macht man die Feststellung, Mama ist doch nicht nur für mich da oder Papa und all diese Dinge. Also ein abgewiesen werden, ein sich nicht angenommen fühlen gehört zu einer gesunden Entwicklung eines Menschen dazu. Das macht einen nicht nur härter, sondern auch lebenstüchtiger. Aber es kann auch traumatisch werden. In dem Sinne, dass ich das so grundlegend erfahren habe, dass es wie so eine Hintergrundstrahlung in meinem Leben ist, dass ich immer damit lebe, ich bin abgelehnt, wer kann mich annehmen? Oder andersherum, dass mein Bemühen ganz groß wird, anerkannt zu werden, Annahme zu erleben, dass doch endlich mal einer Ja zu mir sagt. Also abgewiesen werden gehört grundsätzlich zu unserem Leben dazu. Das geht gar nicht anders, wenn man mit anderen unterwegs ist. Aber es kann auch Dimensionen annehmen, dass das eine Grundmelodie meines Lebens wird. Das würde man dann als traumatisch oder sowas bezeichnen. Sehr unterschiedlich. Aber irgendwo haben wir das, glaube ich, alle, ich will jetzt hier nichts pauschalisieren, aber so ein Bedürfnis nach Annahme, Anerkennung und immer wieder die Erfahrung zu machen, so richtig hundertprozentig funktioniert das nicht, das gehört zu unserem Leben dazu. Und nun, manche sehen das auch, dass Gott mich abweist oder ablehnt, so gefühlsmäßig vielleicht, dass ich davor Angst habe oder dass auch eigentlich davon ausgehe, so wie ich lebe, so wie ich bin, kann Gott mich doch gar nicht annehmen. Der kennt mich ja, das weiß ich aus der Bibel, habe ich irgendwie mitgekriegt und ich kenne mich auch so ein bisschen und ich weiß nur ganz und gar, dass ich die Maßstäbe, die Gott haben muss, nun wirklich nicht erfüllen kann. Also der kann doch eigentlich gar nicht anders als mich ablehnen. So ein Gefühl, vielleicht auch die Erfahrung, die man dann macht. Also dass ich in einer Situation um etwas bete, etwas erwarte von Gott und dann merke, wird nicht, hat nicht geklappt, ist nicht so geworden. Ja, wusste ich ja, Gott lehnt mich ja doch irgendwie ab, der kann mich ja gar nicht annehmen. Ich bin nicht wert genug oder mein Lebensstil passt nicht zu dem, was Gott doch will. Gegen dieses Gefühl, gegen diese Annahme sagt dieses Wort ein ganz deutliches Wort. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Also entgegen aller persönlichen Erfahrungen, die wir auch mit Gott verbinden, nein, von Gott passiert das nicht. Wir haben das gerade, ich habe da nochmal den Wind dazu gemalt, wir haben das gerade von dem Johannestext aus dem dritten Kapitel gehört, dass der Wind weht und man kriegt es gar nicht so richtig mit, dass es Gottes Atem, der in dein Leben kommt und der in deinem Leben ist. Also Gott lehnt dich nicht ab. Und ich möchte deswegen dich an dieser Stelle einladen, diesem Windhauch Gottes in deinem Leben nachzuspüren. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, auch wenn ich auch das nicht beweisen kann, dass Gott schon längst in deinem Leben weht. Egal, wo du gerade bist und wo du gerade stehst. Und es ist nicht die Aufgabe, Glauben zu produzieren. Das können wir gar nicht. Aber wir können dem nachspüren, was Gott schon in deinem Leben tut. Du kannst dich dafür öffnen und merken, ach ja, Mensch, schau an, Gott nimmt mich an, das habe ich gehört und ich gehe jetzt mal davon aus. Ich gehe davon aus, dass Gott mit mir schon lange unterwegs ist. Auch wenn ich das vielleicht gar nicht wusste oder nie damit gerechnet habe oder es vielleicht auch gar nicht will, je nachdem, wie ich groß geworden bin, ich da gar nicht gut drauf zu sprechen bin. Aber ich kann das wissen und hören. Gott ist mit mir schon unterwegs und ich kann dem nachspüren, was er in meinem Leben macht, was er schon bewegt hat, kann dankbar sein für so manches und es nicht als selbstverständlich nehmen oder als Zufall nehmen, sondern Gott handelt. Und er lädt dich ein. Also an Gott liegt es nicht. Er lehnt dich nicht ab, sondern er hat alles getan in seinem Sohn Jesus Christus, damit das geschieht, was wir hier in unserem Jahresvers haben. Niemand wird abgewiesen, weil Gott sie Jesus zuführt. Wir können darauf antworten. Wir können das nicht machen, aber wir können darauf antworten. Diese Einladung ist da. Ich möchte uns nochmal das Bild vor Augen führen. Ich hatte gesagt am Anfang, dass da eine doppelte Dynamik in diesem Bild ist. Die eine Richtung, die haben wir uns jetzt gerade angeschaut. zu der ich uns einlade, dieses zu Jesus kommen, alle wie wir sind, egal wo, in welcher der Figürchen wir uns da wiederfinden würden, wir sind eingeladen, zu Jesus zu kommen. Er hat offene Arme. Im Mittelpunkt seines Kreuzes sind offene Arme für uns, die uns gelten. Das ist die eine Bewegung. Aber das ist nicht so eine Bewegung wie so ein schwarzes Loch oder so, wo alles nur reinfällt und alles nur hineingeht. Wenn man da über den Ereignishorizont hinausgekommen ist, dann geht's nur noch rein und man kommt da nie wieder raus. Es gibt gleichzeitig die Bewegung auch von dort der Mitte wieder hin in diese Welt, wenn man das so sagen kann. Es gibt dieses Bibelwort von Jesus, dass er sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also das, was der Vater mir gegeben hat und ich euch damit gegeben habe, damit schicke ich euch auch wieder in diese Welt hinein. Es gibt also auch diese Dynamik, dass alle, die zu Jesus kommen, wir eingeladen sind, dass wir zu ihm kommen, aber dass wir dann auch gesandt sind, andere einzuladen, Jesus zu begegnen. Also das, was er uns tut, dass wir so auch mit ihm umgehen. Wir hatten gerade diese Erfahrung, die viele Menschen machen, dass sie das Gefühl haben, Jesus lehnt mich ja eigentlich ab. Ich genüge dem nicht, was Gott will, was sein muss, wie ein frommes Leben aussieht oder was man alles getan haben muss oder gefühlt haben muss, um mit Gott zu reden. Wie kommt es eigentlich dazu, dass Menschen dieses Gefühl haben? Und da kommen wir als Gemeinde, da kommen wir als Mitchristen ins Gespräch. Ganz oft liegt es daran, dass wir große Schranken aufgebaut haben in unserer Gemeinde, in unserem Leben, in dem, was wir von anderen erwarten. Dass Menschen, die Gott suchen, die sich ihm anvertrauen wollen, dass ihnen gesagt wird, ja, aber erst musst du das und das und das und das alles erledigt haben oder nur wenn du so bist, dann, dass wir diese Grenzen bauen. Diese hohen Schranken und dann das Gefühl kommt, wer so lebt wie ich, der kann nicht von Gott angenommen. Denn das haben sie mir erzählt. Wer das gemacht hat oder wer so gewesen ist oder wer solche Gefühle hat oder so wenig erlebt, der kann nicht. Also die Herausforderung für uns als Gemeinde, aber auch für jeden Nachfolger, jede Nachfolgerin Jesu ist, das wahrzunehmen, was Jesus hier getan hat oder was er lebt, dass er nämlich nicht abweist. Und das zu leben für andere. Es ist eine Herausforderung für jeden Christen, so mit anderen, mit jedem Menschen umzugehen. Ich habe mir da mal persönlich den Puls gefühlt und überlegt, wie geht das mir eigentlich damit? Also ich kann das von Herzen sagen, dass ich jeden Menschen liebe, so, also für jeden offen bin und ach, gar kein Problem. So kann ich das rein theoretisch sagen. Nun kenne ich von den, wie viele Milliarden Menschen haben wir im Moment, 7, 8 oder so, wo sind wir gerade, kenne ich nun ziemlich wenige davon. Deswegen ist das eine etwas pauschale Aussage. Aber wenn ich mal so ehrlich mit mir bin, dann merke ich, ja, aber bei manchen habe ich dann doch ziemliche Schwierigkeiten. So bei manchen Haltungen, mit denen kann ich schwer umgehen. Ne, wenn ich politische Einstellungen oder wie Menschen sind, das fällt mir dann schon nicht ganz so einfach. Es gibt immer wieder diese Rassismusdebatte, ich weiß nicht, wie sehr du die mitverfolgt hast, wo wir natürlich sagen können, nein, ich bin überhaupt nicht rassistisch, ach, im Gegenteil, aber trotzdem gibt es viele in unserem Leben, weil ich glaube, die meisten von uns oder fast alle sind weiße mehr oder weniger Mittelstandsmenschen. Das prägt uns natürlich im Umgang miteinander. Ich bin ein männlich weiß, schon etwas älter, je nach Perspektive, bin also keine Frau, bin auch nicht arm, bin von der Farbe her weiß, gehört zu einer bestimmten Bildungsschicht. All das prägt mein Leben und das prägt meinen Umgang mit anderen. Und natürlich prägt das auch die Art und Weise, wie ich jemandem begegne. Also was ich damit sagen möchte, diese Herausforderung zu sagen, ich will niemanden abweisen, das ist schon mal eine gute Voraussetzung, aber es muss auch immer wieder reflektiert werden. Da müssen wir uns immer wieder bewusst werden, was da doch so alles in unserem Leben mitspielt. Ganz so offen sind wir dann doch nicht, wenn es um manche Leute geht, die so ganz anders sind, als wir das sind. Die sich so ganz anders verhalten, die vielleicht nicht so hetero sind wie ich oder was es sonst noch so alles gibt, was mein Leben zutiefst ausmacht, wo ich dann große Schwierigkeiten habe. Das muss nicht heißen, dass ich deswegen Menschen ablehne, aber ich kann das reflektieren, darüber nachdenken. Und das würde ich also so sagen, dass das eine Überzeugung ist, die ich immer wieder neu umsetzen muss. So wie Jesus mit mir umgeht, dass er mich annimmt, obwohl ich keine Frau bin oder wie auch immer, was man jetzt alles anführen soll, trotzdem mich annimmt. So will ich auch mit anderen umgehen, mir das bewusst machen. Und das gilt dann auch für uns als Gemeinde. Also nicht nur für jeden persönlich, sondern auch für uns als Gemeinde. Wir sind, da bin ich jedenfalls, glaube ich, sind wir uns alle einig, davon überzeugt, dass alle willkommen sind in unserer Gemeinde. Jeder ist herzlich willkommen, gar keine Frage. Aber trotzdem müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir uns mit manchen Leuten schwer tun würden, wenn sie denn tatsächlich kommen würden. Wir da uns vom Kopf her sagen, ja, jeder ist willkommen, aber im Miteinander wird es dann doch schwierig. Und das müssen wir reflektieren, dass es dann nicht zu unbewusster Ablehnung kommt oder zu Eingrenzung oder dass wir sagen, nur wer so ist, der kann eigentlich wirklich was weiß ich, von Jesus geliebt sein oder mit ihm leben und so weiter. Also dieses Wort, was Jesus uns hier sagt, gilt in zwei Richtungen. Es gilt für uns persönlich, dass wir eingeladen sind, so wie wir sind, zu ihm zu kommen. Und dieses Wehen Gottes in unserem Leben wahrzunehmen, was er schon tut, uns darauf einzulassen. Wir werden ermutigt dazu. Das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung ist, wer das erfahren hat, der ist auch herausgefordert, so mit anderen umzugehen. Das auch anderen gegenüber deutlich zu machen. Und mit aller Vorläufigkeit, mit der wir das nur können, uns darüber aber bewusst zu werden und nicht künstliche Schranken hochzuhalten, aufzubauen. Aber es ist nicht einfach. Also alle sind willkommen, ist so ein Spruch, der ist schön. Und wenn man ihn hat und ihn lebt, ist das schon mal schön und das ist schon mal sehr wichtig. Aber wir müssen darüber immer wieder ins Gespräch kommen. Und wenn wir darüber ins Gespräch kommen, werden wir auch merken, dass wir unterschiedliche Empfindlichkeiten an manchen Stellen haben. Wo der eine ganz entspannt mit umgehen kann, da klingeln beim anderen schon die roten Lampen oder leuchten schon die roten Lampen und sagen, das ist aber schwierig. Und das macht Gemeinde aus, dass wir darüber im Gespräch sind. Also diese Jahreslosung soll uns in beide Richtungen ermutigen. Persönlich dem Reden Gottes, der Annahme Gottes nachzugehen in unserem Leben und das Miteinander zu leben, hier an diesem Ort oder wo auch immer wir unterwegs sind, wo wir mit Menschen im Gespräch sind. Jeder Mensch ist von Gott geliebt. Und die meisten haben es noch nicht so richtig erkannt und müssen darauf antworten. Und wie das Gott so für sich sortiert kriegt, das überlasse ich gerne ihm. Aber wir können ihm so begegnen. Jesus ist den Menschen so begegnet. Und er hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und dazu sind wir eingeladen und dazu dürfen wir auch jeden einladen. Gott segne uns darin. Amen. Ich möchte uns einladen zu einem Moment der Stille und wer dann auch laut beten möchte, kann das gerne tun. Ich schließe diese Gebetszeit dann ab.